meine Volksgenossen und Volksgenossinnen. Heute Morgen um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Er wird bis um die Mitternachtstunde fortgesetzt. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Manneszucht und Disziplin. Wir haben nun in Paris und London und New York eine Zufluchtsstätte gefunden. Unser Partei und unser Führer. Heil! Heil! Heil!
Kristallnacht. Es kommt vor, dass ich meine, dass etwas klirrt, dass sich irgendetwas in mich verirrt. Ein Geräusch, nicht einmal laut, manchmal klirrt es vertraut, selten so, dass man es direkt durchschaut. Man wird wach, reibt sich die Augen und sieht in einem Bild zwischen Brügel und Bosch keinen Menschen, der um Sirenen etwas gibt, weil Entwarnung nur halb so viel kostet. Es riecht nach Kristallnacht. In der Ruhe vor dem Sturm. Was ist das? Ganz klamm heimlich verlässt wer die Stadt. Honoratioren inkognito hasten vorbei. Offiziell sind sie nicht gerne dabei, wenn die Volksseele allzeit bereit Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil Halali! Und grenzenlos geil nach Vergeltung brüllt, zitternd vor Neid in der Kristallnacht. Doch die alles, was anders ist, stört die mit dem Stromschwimmen, wie es sich gehört für die schwule Verbrecher sind. Ausländer aussatzend, brauchen wer, die sie verführt. Und dann rettet keine Kavallerie, kein Zorro kümmert sich darum. Der pisst höchstens ein Zelt in den Schnee und fällt lallend vor Lässigkeit um. Na und? Kristallnacht. In der Kirche mit der Franz Kafka-Uhr ohne Zeiger, mit Strichen darauf nur, liest Linda einem tauben Strobelpeter vor, hinter dreifach verriegelter Tür. Und der Wächter mit dem Schlüsselbund hält sich im Ernst für so etwas wie ein Genie, weil er Auswege pulverisiert und verkauft gegen Klaustrophobie in der Kristallnacht. Währenddessen am Marktplatz vielleicht, unmaskiert, heute mit einem wahren Gesicht, sammelt Steine, schleift das Messer, auf die, die schon verpetzt, probt der Lynchmob für das jüngste Gericht und zum Laden nur flüchtig verteut, die Galeeren stehen längst unter Dampf, wird im Hafen auf Sklaven gewartet, auf den Schrott aus dem ungleichen Kampf, aus der Kristallnacht. Da, wo Darwin für alles herhält, ob man Mensch vertreibt oder quält, da, wo hinter Macht Geld ist, wo stark sein die Welt ist, von Kuschen und Strammstehen entstellt, wo man Hymnen auf dem Kamm sogar bläst in barbarischer Gier nach Profit, Hosianna und Kreuzweg ihn ruft, wenn man irgendeinen Vorteil darin sieht, ist täglich Kristallnacht.
Ich wieder gekillt, dass ich irgendjemand in mich verirrt. In ihr Reich, nicht ins Laut, manchmal klirrt es vertraut, selten so, dass man direkt durchschaut. Man sieht, was sich die Augen und sieht, in einem Bild zwischen Brügel und Bosch. Gaming, Sterne, Sirene, jetzt, weil Entwarnung nur halb so viel kostet, wird ruhig nach Kristallnacht. Ganz klamm heimlich verlässt er die Stadt. Honoratioren inkognito hasten vorbei. Offiziell sind die Militär dabei. Wenn die Volksseele allzeit bereit Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil Halali und grenzenlos geil. Nur Vergeltung wollt zitternd verneid in der Kristallnacht. Die mit dem Strom schwimmen, wie sich gehört. Für die schwule Verbrecher sind Ausländer aus, ab den Bruchern der sie verführt. Und dann rettet kein Kavallerie, keine Zorro kümmert kümmert sich darum, der bis höchsten Bezellen erschnie und versahlen Verlässlichkeit um na unsere Sache.
Am 1. April 1933 um 10 Uhr ruft der NS-Leiter Julius Streicher vom sogenannten Zentralkomitee zur Abwehr der jüdischen Gräuel- und Boykotthetze zu einem Boykotttag gegen jüdische Geschäfte, Ärzte und Rechtsanwälte auf. Infolgedessen werden erste Gewalttaten gegen jüdische Mitbürger und ihr Eigentum durch SS-Angehörige verübt. Im Ausland wurden die staatlich geförderten antisemitischen Gewalttaten mit Sorge beobachtet. Die USA drohte Deutschland einen Handelsboykott an. Am Abend des 1. April wurde der Boykott aufgehoben. Es kam zu zahlreichen Gesten der Solidarität und des Mitgefühls für die jüdischen Mitbürger. Jedoch, nach dem Boykott, beginnen die NS-Machthaber, die Judendiskriminierung gesetzlich zu regeln. Infolgedessen werden Juden von Ehrenämtern, sozialen Vergünstigungen, Vereinen und der Nutzung öffentlicher Einrichtungen ausgeschlossen. Am 9. November 1938 verübt der 17-jährige deutsch-polnische Jude Herzl Grüns ein Attentat auf den deutschen Botschafter in Paris. Die Nationalsozialisten nehmen diesen Anschlag als Anlass, massive Vergeltung an den deutschen Juden zu betreiben. Zwischen dem 7. und 10. November erreicht die Judenverfolgung in Deutschland ihren traurigen Höhepunkt. Die Reichspogromnacht. Die Nazis nannten es Reichskristallnacht, um diese brutale Inszenierung zu beschönigen. In dieser Nacht werden unter Beifall der deutschen Öffentlichkeit 191 Synagogen in Brand gesteckt, 76 weitere Gotteshäuser werden vollständig demoliert. Hinzu kamen 815 zerstörte Geschäfte, 29 in Brand gesetzte Warenhäuser sowie 171 zerstörte Wohnhäuser. Um die 100 Juden werden erschlagen, niedergestochen oder zu Tode geprügelt. 30.000 Juden werden in verschiedene KZs verschleppt. Nur wenige protestierten in Deutschland gegen die Judenpogrome. Weder das Bürgertum noch die Amtskirchen erhoben ihre Stimme. Nur vereinzelt zeigten einige mutige Mitgefühl und Hilfe für die gepeinigten jüdischen Mitbürger. Die Ausrede, man habe es nicht gewusst, kann im Jahre 1938 nicht gelten. Die Pogrome fanden in aller Öffentlichkeit statt. Verbunden mit der Zerstörung wurde auch der Raub am jüdischen Vermögen vorgenommen. Dies ist auch bekannt unter dem Stichwort Arisierung. Dabei bereicherten sich deutsche Geschäftsleute, Banken, Versicherungen und der nationalsozialistische Staat am Vermögen der Juden. Versicherungen verweigerten Auszahlungen von Ansprüchen aus Versicherungsverträgen. Der Staat erhob eine kollektive Zahlung von 1,25 Milliarden Reichsmark gegen alle deutschen Juden. Vor ihrem Abtransport in die Konzentrationslager mussten die Juden eine schriftliche Abtrittserklärung abgeben. Die Behörde zog das Vermögen zugunsten der Staatskasse ein. Das Hab und Gut der Deportierten wurde auf öffentlich angekündigten Auktionen versteigert. Dieser Aspekt des Völkermordes an den Juden wurde bis heute gern verdrängt und verschwiegen. Viele deutsche Unternehmen wollen, dass dies auch so bleibt. Es könnte sich ja sehr rufschädigend für ihr Geschäft auswirken.
Actually, all my family, I have a family, but it's a very, very small family. Since I was a child, all I knew is that I have two grandmothers and my parents and my sister. That's all. So when we have a, when we had a, like a big dinner with the whole family is six people.
Das NS-Regime steht für Terror, Verfolgung und Mord. 6 Millionen Juden wurden von Deutschen und ihren Verbündeten ermordet. In den Konzentrationslagern wurden seit Anfang 1933 alle Andersdenkenden und Gegner des Regimes konzentriert. Inhaftiert wurden in den ersten Jahren Kommunisten, Sozialdemokraten, Zeugen Jehovas, oppositionelle Priester und Pastore, politisch unliebsame Juden, Sinti, Roma, Homosexuelle und angeblich Kriminelle. Die KZs dienten zur Herrschaftssicherung durch Ausschaltung und Einschüchterung aller tatsächlichen und potenziellen Gegner. 1934 übernahm die SS die Zuständigkeit über die Konzentrationslager. Die SS organisierte das KZ-System neu. Die KZ-Häftlinge wurden von der SS in vier verschiedenen Gruppen eingeteilt: politische Gegner, Angehörige minderwertiger Rassen, Kriminelle und Asoziale. In der Gruppe der Asozialen zählten auch Homosexuelle, Arbeitsscheue, Geistliche und sonstige Randgruppen. Je nach Gruppe mussten sie farbige Stoffdreiecke auf der linken Brust und dem rechten Hosenbein tragen. Mit den Farben wiesen die Nazis den Insassen verschiedene Rangordnungen zu. Die Farben und Markierungen standen für folgende Gruppen: Rot für politische Häftlinge, Grün für Kriminelle, mit aufgedrucktem S für Sicherungsverwahrte, Violett für Bibelforscher, Schwarz für Asoziale, Rosa für Homosexuelle, Braun für Roma und Sinti und bestimmte Asoziale. Zusätzlich trugen Juden zu ihren sonstigen Markierungen ein gelbes Dreieck, so über dem Winkel, dass ein sechszackiger Stern entstand. Die KZ-Häftlinge waren in den Lagern brutaler Willkür von ihren Bewachern ausgesetzt. Die KZs entwickelten sich zu wirtschaftlichen Faktoren, um die Kriegsproduktion zu steigern. In den Konzentrationslagern wurden Hunderttausende von Menschen getötet. Die Ermordung der Häftlinge war in den Konzentrationslagern aber nicht alleiniges Ziel. Deshalb muss man Konzentrationslager von den Vernichtungslager unterscheiden.
Dann kam der Arzt, Hauptsturmführer Mengele, und machte mit einer Handbewegung einem Leben, das ihm nicht gefiel, ein Ende. Er sortierte die Menschen nach Nummer 1 und Nummer 3 und Nummer 5, sie mussten aus der Reihe treten, wurden auf Block 25 gebracht. Block 25 war der Todesblock. Von dort aus gingen die Menschen am Abend, wenn alles dunkel war, nur der Stacheldraht brannte, auf Autos geladen, in den Kamin. Man hörte sie schrecklich schreien und dann war auf einmal Schluss und man sah hoch am Himmel eine blutrote Flagge aufsteigen.
In den Vernichtungslagern wurden Juden und Sinti verschleppt. Es war die systematische Vernichtung, welche die jüdische Bevölkerung und auch die Sinti und Roma zum Opfer fiel. Ab September 1941 setzte die SS das Giftgas Zyklon B an, um Menschen zu vergasen. Der Lagerkommandant Höss stellte zufrieden fest:
Ich muss offen sagen, auf mich wirkt die Vergasung beruhigend, da ja in absehbarer Zeit mit der Vernichtung der Juden begonnen werden musste. Mir graut immer vor den Erschießungen. Nun war ich doch beruhigt, dass uns allen diese Blutbäder erspart bleiben sollten.
Mit tödlicher Präzision wurde der Beschluss zur Entlösung der Judenfrage ab Ende März 1942 in Auschwitz umgesetzt. Bis zuletzt versuchten die Mörder, ihre Opfer in Sicherheit zu wiegen. Duschraum und zur Desinfektion stand auf den Schildern vor dem Gebäude der Gaskammern. Macht schnell, trieben die SS-Männer die Ahnungslosen an. Essen und Kaffee wird kalt. Die Menschen sind rein, sie haben noch gelacht und wir mussten verschweigen, was mit ihnen passieren wird, erinnert sich Joshua Rosenblum, ein Überlebender des Sonderkommandos. Als der Letzte in der Gaskammer war, wurde die Tür verschlossen. Zwei SS-Männer warfen durch eine Öffnung das Zyklon-B-Giftgas rein. 5 Kilogramm, um 1500 Menschen zu töten. Nach 15 bis 20 Minuten war die Mordaktion vorbei.
Sag niemals, du gehst den letzten Weg, auch wenn bleierne Himmel die blauen Tage verfinstern. Komm, wird noch unsere Stunde. Unser Schritt wird mächtig sein. Wir sind da. Vom grünen Palmland bis zum fern schneebedeckten Land kommen wir her mit unserer Pein und unserem Schmerz. Wo immer ein Tropfen unseres Blutes hinfiel, werden dort unsere Stärke, unser Mut hervorwachsen. Vergolden wird uns die Morgensonne das Heute, und das Gestern wird mit dem Feind verschwinden. Aber wenn die Sonne und die Morgendämmerung uns verpassen, soll das Lied wie eine Hymne sein, von Geschlecht zu Geschlecht. Geschrieben ist das Lied mit Blut und nicht mit Blei. Es ist kein Lied eines Vogels in der Freiheit. Dieses Lied hat ein Volk zwischen einstürzenden Mauern gesungen, mit Pistolen in den Händen. Hirschglick schrieb diesen Text, als er vom Warschauer Ghettoaufstand hörte. Dieses Lied, sag niemals, du gehst den letzten Weg, wurde zur offiziellen Hymne der jüdischen Partisanen.
Sag nicht einmal, als du gehst den letzten Weg, Himmel im Bleien verstellen blühe Tag. Kommen werde unser Reus gebete schon, wird verfolgt und unser Tritt mir seinen Tag. Kommen werde unser Reus gebete schon, wird verfolgt und unser Tritt mir seinen Tag. Von grünem Palmenland bis weißen Land und Schnee, ersehnen du mit unser Feind, mit unser Weh. Vorgefallen ist er, spricht von unser Gott, sprossen wär doch unser Gure, unser Mut. Vorgefallen ist er, spricht von unser Gott, sprossen wär doch unser Gure, unser Mut. Vergilden uns den Hain, unser Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Euch versammeln wird sich um die Lenka Jor, via Parol, so geht es nicht von Dorf zu Dorf. Euch versammeln wird sich um die Lenka Jor, via Parol, so geht es nicht von Dorf zu Dorf. Umgeschrieben ist das Lied mit Blut und Wein,
wird Ende September 1939 von der deutschen Wehrmacht besetzt. Die jüdische Gemeinde in Warschau ist mit 380.000 Mitgliedern in dieser Zeit die größte Europas. Gleich zu Beginn der Besatzung wurde der Judenstern eingeführt. Es kam zu gewalttätigen Übergriffen und Beschlagnahmung von jüdischem Eigentum. Im November 1939 wurden erste Schritte zur Ghettosierung der jüdischen Bevölkerung unternommen. Der Militärsbefehlshaber erklärte einen von Juden bewohnten Teil der Altstadt zum Seuchensperrgebiet. Am 2. Oktober 1940 erfolgte die endgültige Bildung des Ghettos. Innerhalb von 6 Wochen musste die gesamte jüdische Bevölkerung in das festgelegte Gebiet ziehen. Nichtjüdische Anwohner wurden gezwungen, ihre Wohnungen zu verlassen. Das Ghetto wurde Mitte November 1940 abgeriegelt. Eine 3 Meter hohe Mauer trennte es vom Rest der Stadt. 350.000 Menschen lebten dort auf engstem Raum. Die Außenmauern wurden von der deutschen und polnischen Polizei überwacht. Auf der Innenseite war der jüdische Ordnungsdienst für die Bewachung des Ghettos verantwortlich. Durch die deutsche Besatzungsmacht wurde auch ein Judenrat eingesetzt. Der Rat war Bindeglied zwischen den deutschen Stellen und der jüdischen Bevölkerung. Den Lebensunterhalt mussten die Ghettobewohner selbst bestreiten. Zu Beginn veräußerten die Juden ihr privates Hab und Gut. Davon konnten sie lebensnotwendige Güter kaufen. Doch dies hatte schnell ein Ende. Die Beschlagnahmungen der deutschen Behörden taten ihr Übriges. Die Zwangsarbeit rückte in den Vordergrund des Überlebenskampfes. Neben den ghettoeigenen Betrieben waren in Warschau ungefähr 50 Privatbetriebe ansässig. Diese nutzten die billigen Arbeitskräfte aus und produzierten im großen Umfang für die Wehrmacht. Die Lebensbedingungen im Ghetto waren katastrophal. Es herrschten beengte Wohn- und schlechte Hygieneverhältnisse sowie eine mangelhafte Versorgung mit Medikamenten und Lebensmitteln. Vor allem Kinder und alte Menschen starben an Hunger, Krankheiten und Epidemien. Weitere Zehntausende erlagen dem Terror der Besatzungsmacht. Langsam formte sich Widerstand. Sie konzentrierten sich zunächst auf die Bekämpfung des Hungers. Nachts wurden Lebensmittel in das Ghetto geschmuggelt. Die Kinder brachten die Lebensmittel ins Ghetto. Wer jünger als 8 Jahre war, musste keinen Judenstern tragen. Trotz der schlechten Umstände war der Überlebenswille der Ghettobewohner groß. Schulen und Theatergruppen wurden gegründet. Mieterräte reparierten und erhielten die Gebäude. Es gab Suppenküchen für Hungernde. Die Besatzungsmacht deportierte weitere jüdische Bevölkerungsgruppen in das Ghetto. Sinti und Romas wurden ebenfalls ins Ghetto geschickt. Am 22. Juli 1942 begann die Deportation der Ghettobewohner in verschiedene Konzentrationslager. Bis September 1942 verblieben im Warschauer Ghetto lediglich 60.000 Juden. Im Oktober 1942 wird die jüdische Kampforganisation ZOB gegründet. Die erste Aktion der ZOB wurde für den 22. Januar 1943 geplant. Doch die deutsche Wehrmacht kam ihr zuvor. Am 12. Januar 1943 wurde das Ghetto umringt. Die 2. Liquidierungswelle hatte begonnen. 4 Kommandos der ZOB gruben sich in Bunkern ein. Sie schossen auf die eindringenden Truppen. Nach einem harten Kampf wurden die meisten Widerständler getötet. Doch die Aktion der Bewegung sprach sich schnell im Ghetto herum. Die Menschen wurden elektrisiert durch diesen Widerstand. Die ZOB kommandierte bald das Ghetto. Sie übernahm die Finanzen des Judenrates. Die Widerständler besteuerten die wohlhabenden Bewohner, um mehr Waffen für den Kampf zu kaufen. Die Bewohner im Ghetto wussten, dass sie keine Chance hatten, mit dem Leben davonzukommen. Jedoch wollten sie sich nicht kampflos abschlachten lassen. In Würde zu sterben und viele Gegner in den Tod mitzunehmen, wurde ihr Ziel. Die letzte Aktion gegen das Ghetto begann am 18. April 1943. Das Ziel war, Warschau bis zum 20. April, Hitlers Geburtstag, judenfrei zu präsentieren. Doch die ZOB leistete massiven Widerstand. In den folgenden Kämpfen wurden 200 SS-Soldaten getötet. Die Nazis konnten durch gewalttätige Übergriffe das Ghetto nicht einnehmen. Die SS entschied daraufhin, das Ghetto anzuzünden. Tausende von Juden kamen in Flammen ums Leben. Erst am 16. Mai 1943 konnten die Truppen das Ghetto wieder unter ihre Kontrolle bringen. Insgesamt wurden fast 500.000 Menschen ins Warschauer Ghetto verschleppt. Doch der Widerstand im Warschauer Ghetto ging über die Grenzen Polens hinaus. In vielen Teilen Europas begannen die Juden daraufhin, Widerstand zu leisten.
Der Widerstand gegen das NS-Regime hatte verschiedene Formen. Er wurde von Juden und Nichtjuden ausgeübt. Er reichte von passivem Widerstand und nicht konformem Verhalten bis zur Emigration und geplanten Attentat und Umsturzversuch Hitlers am 20. Juli 1944. Männer und Frauen aus allen sozialen Schichten und politischen Gruppen nahmen am Widerstand teil. Junge Leute haben sich auch an dem Widerstand beteiligt, in verschiedenen Formen. Der Widerstand der jungen Leute drückte sich aus durch Proteste gegen Wehrpflicht, die Ablehnung des Arbeitsdienstes in der Hitlerjugend oder die Verweigerung des Hitlergrußes. Es bildeten sich zum Beispiel nicht politische Gruppen wie die Edelweißpiraten und Zwingjugend, die sich der Hitlerjugend entziehen wollten, um ihre eigene Form von Lebensstil zu verwirklichen. Studenten bildeten die Weiße Rose in München. Ihr Widerstand war politisch motiviert. Es gab auch zivilen Widerstand. Dies waren viele unbesungene Helden, die Verfolgten Unterschlupf gewährten und mit Lebensmitteln aushalfen. Diese unbesungenen Helden waren ganz normale Menschen, mutige Männer und Frauen, die ihren Gewissen folgten. Dabei riskierten sie ihr eigenes Leben. In der Gedenkstätte Yad Vashem bei Jerusalem ist die Allee der Gerechten. Hier sind die Namen der Menschen und ein Baum für jeden Helfer gepflanzt. Sie heißen Gerechte der Völker Europas. Es ist die Ehrung von Nichtjuden, die aus uneigennützigen Gründen verfolgten Juden heißen. Es sind Menschen, die nur einen einzigen Juden, die nur ein paar Juden, die Dutzende und in manchen Fällen Hunderte von Juden gerettet haben. Dies ist die höchste Auszeichnung, die der Staat Israel an Nichtjuden verleiht. Jüdische Weise erklärten, wer nur ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. In diesem Sinn sind alle als gleichwertige Helden zu betrachten.
Gang nach Caesarea. Mein Gott, mein Gott. Mögen diese Dinge niemals enden. Der Sand und die See, das Rauschen des Wassers, die Blitze am Himmel, das Gebet der Menschen.
Haya, Vishnu
Antisemitismus ist in Deutschland immer noch ein Thema. Ein halbes Jahrhundert nach dem Holocaust sind Angriffe auf Juden keine Seltenheit. Im Jahre 2002 gab es über 1500 antisemitisch motivierte Übergriffe, Beleidigungen und Schmierereien. 28 Gewalttaten wurden gegen jüdische Einrichtungen und gegen jüdische Mitmenschen verübt. In einer Studie des American Jewish Committee von 1991 wurden Bundesbürger nach ihrer Meinung befragt. Mehr als die Hälfte der Befragten stimmten der Aussage zu, dass nach der Öffnung eines neuen Kapitels in der deutschen Geschichte, 45 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, es Zeit wäre, die Erinnerung an den Holocaust hinter sich zu lassen. 38% stimmten dem Statement zu, heute wie in der Vergangenheit haben Juden zu viel Einfluss auf das Weltgeschehen. Neue Sozialforschungen gehen von 12 Millionen Antisemiten in Deutschland aus. Um Scham und Schuld von sich zu schieben, setzt die Erinnerungsabwehr ein. Das ist der sogenannte sekundäre Antisemitismus. Er tritt vor allem häufig in Deutschland auf. Dies ist ein sozialpsychologisches Problem. Nationale Identität benötigt oft einen positiven Bezug zur Geschichte. Der Antisemit sucht die Schuld bei den Opfern. So etwas kann nicht ohne Grund passieren. Eine oft genannte Floskel. Oft werden das antisemitische Vorurteil vom raffenden Juden mit den Entschädigungszahlungen verknüpft. Auch die Bombardierung von Dresden wird zur Aufrechnung mit den 6 Millionen ermordeten Juden benutzt. Der Antisemit stellt sich als Opfer der Diktatur dar, wie später durch Vertreibungen, Reparaturzahlungen und der internationalen Ächtung. Hitler und seine Schergen werden für das Massenmorden verantwortlich gemacht, nicht das ganze Volk. Damit wird versucht klarzumachen, dass Auschwitz dem deutschen Wesen eigentlich widerspreche. Nun zwei Beispiele für sekundären Antisemitismus. Der Kohl-Berater Pater Streithofen schockierte 1990 mit der Aussage, Juden und Polen seien die größten Ausbeuter des Steuerzahlers. Später bekräftigte er noch, es müsse einmal Schluss mit der Vergangenheitsbewältigung sein. Außerdem stehe er zu seiner Aussage, dass die Juden die Deutschen ausbeuten. In den 80er Jahren besuchten Kohl und Reagan Pittsburgh. Kohl bezeichnete die dort liegenden 47 SS-Männer ebenso wie die Toten des KZs Bergen-Belsen als Opfer. Auf Kritik von jüdischer Seite reagierte er mit dem Ausspruch, er könne nicht verstehen, dass es immer noch Menschen gäbe, die nicht vergeben können. In den Nürnberger Prozessen wurden die SS-Truppen als Terrororganisation eingestuft. Wer bei der SS war, war ein Täter.